Was glaubst du? Was glauben die Deutschen vielleicht allgemein? Was glauben die Leute in anderen Ländern? Was glauben wir alles? Und man könnte so viele Statements sagen, ich glaube, dass durch den Klimawandel die Hurricanes noch stärker werden. Da bin ich felsenfest überzeugt, das glaube ich. Oder ich glaube, dass heute Abend die Wahl so oder so ausgeht. Ich sage jetzt keine Parteiennamen. Oder ich glaube, wenn ich mir das Finanzsystem anschaue, das kann nicht mehr lang gut gehen. So kann es nicht weitergehen. Ich glaube, das geht nicht mehr lang gut. Oder ich glaube, es gibt auch so Statements, Vegetarier leben gesünder. Was glauben wir alles? Glauben heißt ja in diesem Zusammenhang so viel wie ich vermute mal, ich denke, ich nehme an, ich bilde mir irgendwie eine Meinung über irgendwas. Aber heute soll es nicht um diese Vermutung gehen, sondern um den Glauben aus biblischer Sicht. Was heißt Glauben aus biblischer Sicht? Was sagt Jesus zum Glauben? Und da lade ich euch ein, den Text zu lesen. In Lukas 17, ich lese den Text vor. Lukas 17, Vers 5 und 6, von der Kraft des Glaubens. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, ich habe es noch eingefügt, zu Jesus, sie sagen, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Um diese zwei Verse geht's heute. Und sie beinhalten ganz schön viel. Und ich möchte heute so vorgehen, dass ich drei Gruppierungen, sage ich mal, anschaue. Einmal die Apostel, die Bitte der Apostel. Dann Jesus als Person, was antwortet Jesus? Und was hat es mit uns zu tun? Wie ist unsere Reaktion auf diese zwei Verse? Die Bitte der Apostel, sie sagen, stärke uns den Glauben. Und ich habe da so ein Bild im Kopf gehabt, als ich das gelesen habe. Wenn ich in der Schule ins Klassenzimmer reingehe, dann ist es meistens so, dass dann gleich zwei, drei Schüler herkommen. Und die haben gleich irgendwie eine Frage, haben gleich ein Anliegen, aber ganz selten kommen sie alleine. Die kommen immer in so Krüppchen, vielleicht nicht nur zwei, drei, vielleicht auch mal sieben, acht, wenn es was Größeres gibt. Weil man ja gemeinsam ist, man ja viel stärker. Ja, wenn man alleine zu jemand hingeht, dann traut man sich vielleicht nicht so, die Bitte vorzubringen. Und genauso habe ich das Bild hier im Kopf gehabt. Die Apostel kommen zu Jesus. Da steht nicht ein Apostel, sondern die Apostel. Die kommen in der Traube und tragen ihre Bitte vor. Und ganz interessant ist hier, dass hier steht die Apostel. Unterschied Apostel, Jünger. Jünger gab es ganz viele. Aber Apostel waren die, zu der Zeit, die zwölf, die Gott, die Jesus berufen hat. Und sie tragen die Bitte vor, stärke uns den Glauben. Und da ist mir durch den Kopf gegangen, Mensch, wenn die Apostel dies bitten, dann müssen sie ja irgendwie gemerkt haben, da fehlt mir etwas. Sie müssen gespürt haben, Mensch, ich habe irgendwie einen Mangel im Glauben. Wenn ich mir mein Glaubensleben anschaue, da fehlt noch etwas bis zur Vollständigkeit. Und es kam nicht nur einer, sondern es kam die ganze Traube. Und wenn ich mir anschaue, was haben die Apostel nicht alles schon in dieser Phase durchgemacht? Wie kommen die denn auf diesen Gedanken, dass ihnen noch was fehlt? Wenn man das Lukas-Evangelium liest, bis zu diesen Versen, Lukas 17, dann kann man lesen, Mensch, die haben gesehen, wie Jesus Kranke heilt. Die haben das live erlebt vor Ort. Und nicht nur Kranke geheilt, sondern Blinde sehend gemacht. Das war ja auch ein Hinweis auf den Messias. Oder sogar Tote auferweckt. Das haben die alles live gesehen, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Und trotzdem merken sie, es fehlt mir noch etwas am Glauben. Diejenigen, die direkt mit Jesus unterwegs waren, die ihn live gesehen haben, die sagen, mir fehlt es noch am Glauben. Das hätte ich echt nicht gedacht, als ich die Verse gelesen habe. Und oft denkt man ja selber, wenn ich zu dieser Zeit gelebt hätte, dann könnte ich viel besser glauben. Dann sehe ich das alles und mir wäre das viel eindrücklicher. So geht es mir zumindest. Wenn ich die Wunder gesehen hätte, Mensch, dann könnte ich da noch viel besser an Jesus glauben. Aber nee, selbst die, die mit Jesus unterwegs waren, selbst die haben das Gefühl gehabt, ihnen fehlt etwas im Glauben. Und die haben das nicht nur gesehen, sondern man kann auch lesen, dass die selber viele Wunder getan haben. Jesus schickt sie fort in Gruppen, mal in Zweiergruppen. Und da kann man lesen, sie heilen Kranke, sie bewirken Wunder, sie treiben sogar Dämonen aus. Wahnsinn, die haben selbst schon so viel erlebt. Und trotzdem reicht es irgendwie anscheinend nicht. Und wenn man lesen kann im Lukas-Evangelium, die sind oft völlig aus dem Häuschen, wenn sie zurückkommen von ihrer Mission und erzählen Jesus, was sie alles gemacht haben. Und trotzdem merken sie, da fehlt mir was. Wie kann das sein, habe ich mich da gefragt. Kann das sein, dass die vielleicht gerne noch mehr gemacht hätten? Haben sie gemerkt, an manchen Stellen, hoppla, es klappt nicht immer mit diesen Krankenheilungen, mit diesem Wunderwirken, wie so ein Automat. Ich schmeiße einen Euro rein und unten kommt das Wunder raus. Und ja, das stimmt, weil man kann in Markus lesen, es gab eine Situation, unter anderem, da kommt ein Vater zu den Aposteln, ein Sohn, der Dämonen hat, und die Apostel konnten es nicht austreiben, obwohl sie es davor schon mal gemacht hatten. Und es geht nicht, sie können es nicht. Und da bricht ein Streit zwischen den Aposteln aus. Und sie merken, hoppla, dieser Automatismus, der funktioniert nicht immer. Und vielleicht kommt daher auch die Frage oder die Bitte, stärke uns den Glauben. An einer anderen Stelle noch, als dritter Grund vielleicht für diese Bitte, sie haben es nicht nur an Jesus gesehen, sie haben es nicht nur selber erlebt, sondern sie haben sogar auch noch andere Leute gesehen, die nicht Apostel waren, die Dämonen ausgetrieben haben in Jesus' Namen. Das können wir im Lukas-Evangelium lesen. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, hey, der treibt dämonische Geister aus in deinem Namen, ist es okay? Und Jesus sagt, ja. Und die Jünger und die Apostel sehen, Mensch, ich habe es mal gekonnt, mal nicht, andere können es. Stärke uns den Glauben, dass wir das immer können. Ich habe doch so viel gebetet und es ist nicht eingetreten. Ich habe für diesen Kranken, an den habe ich wochenlang gedacht und es ist nicht besser geworden. Wie sieht es bei uns aus? Kennen wir das Gefühl mit dem Mangel an Glauben vielleicht? Mit dem Zweifel, Mensch, glaube ich genug? Oder vielleicht ist es gar nicht der Mangel an Glauben, wenn ich auf mein Glaubensleben schaue, sondern vielleicht merke ich, Mensch, ich bin so oft lieblos. Ich bin so oft so gereizt. Ein Mangel an Freundlichkeit, ein Mangel an Liebe. Welchen Mangel denke ich vielleicht, den ich habe? Und ganz interessant, zweiter Punkt. Ich bin mir sicher, die Apostel haben sich zuerst ausgetauscht. Nachdem sie in Gruppen zu Jesus gekommen sind, da ist was davor passiert. Die haben sich hundertprozentig zuerst untereinander unterhalten. Was ist denn Glauben? Wie wird es denn zum mehr Glauben? Und das können wir oft lesen, dass die Apostel auch sie untereinander gestritten haben. Wir kennen eine Situation, wo sie streiten, wer ist der Größte unter ihnen? Die haben sich ausgetauscht. Wie ist es bei uns? Leben wir diese Gemeinschaft, dass wir uns austauschen über Glaubensfragen? Dass wir die Chance nutzen, nach der Stunde noch über die Predigt zu reden und auszutauschen, Mensch, was habe ich gehört? Wie geht's mir dabei? Was hast du gehört? Der Austausch vielleicht in Gruppen, die wir hier haben, oder auch nur beim Kaffee trinken. Leben wir diese Gemeinschaft, diesen Austausch? Und ich war jahrelang im Fußballverein, da ist es immer so. Nach dem Training, nach jedem Training sitzt man zusammen und tauscht sich aus. Dann macht man sich es gemütlich und dann redet man über die Technik und über die Taktik beim Fußball. Ja, da tut man es Meinungen hin und her. Da gibt es manchmal hitzige Diskussionen. Oder im Betrieb, wo man ist vielleicht. Bei einer Kaffeepause, dass man über das Produkt redet mit einem Geschäftskollegen. Dass man sich da austauscht, Mensch, wie siehst du das, wie sehe ich das? Einander vielleicht reibt auch. Ich möchte uns ermutigen, dass wir da an diesem Austausch immer wieder dranbleiben. Nicht nur sonntags, sondern auch in der Woche. Mal jemanden zum Kaffee einzuladen, gemeinsam Bibel zu lesen, diesen Austausch zu pflegen. Und aber es nicht bei diesem Austausch zu bleiben, sondern der dritte Punkt. Was sagt denn Gott zu meinen Fragen? Sie wenden sich an Jesus, das ist mir ein Vorbild. Nach diesem Austausch, was sagt denn Gott? Was steht in seiner Schrift? Was steht in der Bibel? Und öffne ich mich dann auch, was Gott mir sagt? Öffne ich mir, dass ich Gott reden lasse durch die Bibel oder durch andere Menschen, die Gott gebraucht? Dass ich zu Jesus komme und mich nicht von Meinungsmachern treiben lasse, von Wahrsagern, Horoskopen oder von Valomaten. Wir kennen das, wo wir unsere Meinungen herholen. Was ist dran? Nee, die Apostel kommen zu Jesus. Und das finde ich super. Zweiter Punkt. Was sagt jetzt Jesus? Spannend, weil ich denke immer, wenn man die Bibel liest, die Leute, die mit Jesus im Diskurs waren, die sich mit Jesus ausgetauscht haben, da hat Jesus oft anders reagiert, wie man es sich vorgestellt hat. Die Pharisäer, wie oft waren die konfrontiert, dass Jesus eine andere Antwort gegeben hat? Ja, das Ehrenraufen am Sabbat, wo die Pharisäer sagen, das ist doch gar nicht in Ordnung. Und Jesus erwidert etwas, mit dem er gar nicht gerechnet hat. Das finde ich immer so spannend. Oder wo Jesus vor Pilatus oder vor Herodes steht und Jesus reagiert anders. Einmal bleibt er ruhig, sagt er gar nichts. Einmal redet er von einem anderen Gottesreich. Jesus reagiert oft anders und auch hier genauso. Jesus hätte sagen können, habe ich mir vorgestellt, Mensch, ich finde es toll, dass ihr zu mir kommt. Ich finde es toll, dass ihr eure Bitte an mich richtet. Ich will euch gerne mehr Glauben geben. Genial. Aber was antwortet Jesus? Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, und ein Senfkorn ist eigentlich mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Wenn ihr Glauben hättet, kaum erkennbar, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Er würde euch gehorchen. Was antwortet Jesus? Wie reagiert Jesus? Ich habe mal nachgeschlagen, ein Maulbeerbaum war damals im Endeffekt die Maulbeerfeige. 16 Meter hoch, ein großes Wurzelwerk, der Stammumfang 10 Meter, ein Riesenbaum und mit ganz tiefen Wurzeln. Wir waren im Sommer im Welzheimer Wald, haben dann Ausflug gemacht und wir haben diesen Baum gesehen mit den großen Wurzeln, mit den tiefen Wurzeln. Und da habe ich gedacht, Mensch, Wahnsinn, was für ein Baum. Da sieht man Leonie, wie groß die ist und wie groß die Wurzeln sind im Vergleich. Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr diesen Baum mit diesen Wurzeln versetzen. An einer anderen Stelle sagt Jesus noch, kennen wir auch, wenn ihr Glauben hättet, könntet ihr Berge versetzen. Ihr könntet zu einem Berge sagen, heb dich hinweg und werfe dich ins Meer. Das ist eine Parallelstelle, aber sagt genau das Gleiche. Was sagt Jesus? Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr unvorstellbare Dinge tun. Es ist unvorstellbar, dass dieser Baum sich ausreißt oder dass ein Berg sich ins Meer wirft. Unvorstellbar. Ist eigentlich nicht möglich. Und Jesus sagte, wenn ihr Glauben hättet, ein kaum sichtbarer Glaube. Ich habe mich jahrelang mit diesen Versen, wie soll man sagen, ja, ich habe mich nicht leicht getan. Nämlich, ich habe oft gedacht, habe ich schon mal einen Berg versetzt? mir wird es ja schon reichen, wenn ich mir mein Häusle versetzen könnte. Ja, ein schönes, schickes Häuschen. Ich habe nicht mal ein Häuschen versetzt, geschweige denn einen Berg. Also, logische Schlussfolgerung, mein Glaube ist kleiner als ein Senfkorn. So habe ich jahrelang gedacht. Jesus sagt ja, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Ich habe keinen Berg versetzt, also ist mein Glaube kleiner als ein Senfkorn. Und das Bild, was ich oft im Kopf hatte, ein riesen Senfkorn, viel, viel größer, als es jetzt tatsächlich ist, und mein Glaube aber noch viel, viel kleiner. Und die Frage war immer, auch bei mir, wie kann ich denn mehr Glaube haben, dass Berge versetzt werden, dass unvorstellbare Dinge passieren, dass der Glaube wächst? Wie geht es? Und da gibt es so ein Buch vom Tagebuch eines frommen Chaoten, Adrian Bless, der sich eine Büroklammer auf den Schreibtisch legt und sagt, beweg dich, beweg dich. Und die Büroklammer bleibt liegen, bewegt sich nicht. Der hat gesagt, wenn ich schon keine Berge versetzen kann, dann wenigstens eine Büroklammer. Ging auch nicht. Und für mich war das ein Frust, das irgendwie zu sehen. Ich war frustriert. Warum ist mein Glaube nicht so groß wie ein Senfkorn? Aber mit der Zeit bin ich da ein bisschen ins Zweifeln gegangen. Ist denn meine Ansicht richtig? Ist dieses Bild, was ich im Kopf habe, richtig? Kann das sein, dass das Jesus sagen möchte, dass er so die Jünger eigentlich vor den Kopf stoßen will? Weil danach kommt ja nichts mehr. Die Verse sind zu Ende. Und da habe ich gedacht, Mensch, wie gut ist es, wenn man in der Bibel forscht, andere Übersetzungen anschaut und da die Verse aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Was sagt Jesus eigentlich tatsächlich? In der Hoffnung für alle steht, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel anders, aber in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Selbst wenn. Das bedeutet was ganz anderes. Heute Morgen bin ich ins Kinderzimmer reingegangen. Anni hat da auf dem Boden gespielt. Und ich habe gesagt, Mensch Anni, komm, wir machen das Frühstück. Ja, bin dabei, mitgekommen, in die Küche gelaufen. Und dann hat sie sich wieder umgedreht und ist wieder zurückgelaufen. Und ich habe noch zurückgerufen, hey, du wolltest schon mir helfen? Selbst wenn sie nur die Marmelade hingestellt hätte, das Minimalste gemacht hätte, wäre das genial gewesen. Was meint Jesus mit dem selbst wenn? Mein Glaube ist viel, viel größer als ein Senfkorn. Ich habe genug Glauben. Und selbst wenn ich nur Glauben hätte wie ein Senfkorn, selbst wenn mein Glaube kaum zu sehen wäre, könnte ich Berge versetzen. Das ist ein ganz anderes Bild, als was ich jahrelang im Kopf hatte. Selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre. Das heißt, der allerkleinste Glaube, ein Senfkorn-Glaube, reicht, unvorstellbare Dinge zu tun. Aber die Jesus durch mich wirkt, nicht ich selber. Das ist der entscheidende Unterschied. Es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern an einen Glauben auf einen großen Gott. Wie meine ich das? Ich brauche keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Wenn ich mir eine Eisfläche vorstelle, im Winter, es ist zugefroren und ich war noch nie auf dem See, dann ist ja die Frage, kann ich über den See gehen oder nicht? Und ich könnte sagen, Mensch, ich habe großen Glauben. Ich traue mir das zu. Und gehe auf den See und breche ein, weil die Eisdecke nur ganz dünn war. Das ist ein Unterschied, als wenn ich sage, oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich getraue ich mir nicht, auf den See zu gehen. Und probiere so ein bisschen. Aber die Eisdecke ist meterdick. Und obwohl ich Zweifel habe, gehe ich drauf und das Eis hält mich. Es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf das, an was ich glaube. Auf das Fundament, an das ich glaube. Das, was mich trägt, im Endeffekt. Es kommt darauf an, an wen ich glaube, an das Objekt des Glaubens. Jesus' Möglichkeiten sind unbegrenzt. Die sind unvorstellbar groß. Er kann Berge versetzen. Er kann Bäume versetzen. Er hat auch die ganze Welt erschaffen. Für ihn ist es überhaupt kein Problem. Und was machen die Apostel eigentlich bisher? Sie schauen auf ihre Aktionen, auf ihre Taten und möchten noch mehr von diesen Taten machen. Aber es kommt darauf an, dass ich mich von Gott leiten lasse in meinen Aktionen, was Jesus mir sagt, und das umsetzen. Und dann kann Gott große Dinge tun. Dritter Punkt. Wie fällt jetzt meine Reaktion aus? Nach der Antwort von Jesus. Was ist meine Reaktion? Was ist deine Reaktion? Was ist vielleicht unsere Reaktion als Gemeinschaft? Und meine Reaktion war, puh, ich muss nicht mehr frustriert sein. Ich bin befreit. Warum bin ich befreit? Weil ich nicht einen riesen Glauben haben muss, sondern es kommt auf an, wen ich glaube. Und ich bin befreit von dem Gedanke, dass ich irgendwie zu wenig Glaube habe. Ich bin befreit von dem Gedanke, dass ich noch mehr Glauben haben muss und dafür etwas tun muss, dass ich irgendwie meditieren muss oder fasten muss, was man vielleicht alles schon ausprobiert hat, um mehr Glauben zu bekommen. Aber beim Glauben ist noch nicht Schluss. Das Experiment mit den Kindern war vielleicht nicht so, wie man es gedacht hätte. Aber jeder Einzelne hat geglaubt, dass ich es gern verschenke. Und eigentlich hätten sie nur nach vorne kommen müssen, weil der Glaube eigentlich eine Tat auslöst. Weil sie auch alle das gern gehabt hätten. Aber natürlich die Frage, gehe ich jetzt diesen Schritt des Glaubens? Wage ich diesen Schritt? Gehe ich nach vorne? Ist schon nochmal eine ganz andere Situation. Beim Glauben nicht stehen bleiben, sondern auch dann vorwärts gehen. Das ist wie beim Klettern, habe ich mir überlegt, wenn ich vor einer riesen Kletterwand stehe und der Bergführer sagt zu mir, Micha, du musst dir das Seil an deinen Karabiner machen. Das Seil hält dich, wenn du da kletterst. Und wenn du loslässt, dann hält dich das Seil. Ja, ich glaube das. Ich glaube das und trotzdem kletter ich ohne das Seil. Ich kann vieles glauben, aber hat der Glaube auch Auswirkungen in meinem Leben? Lege ich mein Leben Jesus hin und höre auf ihn, was er mir zu sagen hat. Der Glaube an Jesus führt auch zur Tat. Und wenn ich in der Bibel lese, dann sehe ich genau dieses Prinzip. Petrus, der zu Jesus sagt, wenn du sagst, steige aus dem Boot, dann mache ich das. Und Jesus sagt, komm, Petrus steigt aus und läuft auf dem Wasser. Unvorstellbar. Aber wir lesen das oft einfach so. Er geht unter, aber das hat eine andere Auswirkung, weil er dann auf einmal seinen Blick von Jesus wegrichtet und die großen, hohen Wellen sieht. Aber das Vertrauen auf Jesus verleitet ihn zur Tat. Oder Mose. Gott sagt zu Mose, strecke deinen Stab aus über dem Wasser. Und Mose macht es. Er hört es und macht es. Er hätte auch den Fuß oder die Hand nehmen können. Nein, er soll den Stock nehmen. Und Jesus macht dadurch unvorstellbare Dinge. Wie ist es bei mir? Höre ich auf die leisen Stimmen, die kommen, oder wische ich die schnell beiseite? Stimmen, die mir sagen, Mensch, du könntest den eigentlich jetzt einladen. Vielleicht ergibt sich dann etwas. Im Jetzt-Leben, gestern waren wir auf einem Seminar und da hat der Prediger, sage ich mal jetzt gesagt, im Jetzt-Leben. Was will mir Gott jetzt sagen? Nicht morgen, nicht gestern. Was höre ich jetzt? Welche Gedanken durchströmen mich? Wie kann Jesus mich gebrauchen in den ganz verschiedenen Situationen, wo ich bin? Ob ich jung bin, ob ich alt bin, in meiner Schwachheit. Wo kann mich Jesus gebrauchen? Ihm das hinlegen. Und dann kann er Berge versetzen durch mein Gehorsam. Und vielleicht sagt Gott, Mensch, geh mal auf den anderen zu, mit dem du im Streit lebst. Auch wenn es gar nicht dein Fehler war. Mach den ersten Schritt der Versöhnung und Gott kann dadurch vielleicht Unvorstellbares wirken. Wir brauchen keinen großen Glauben an einen Gott, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. und dann nicht nur hören, sondern auch gehorsam sein.